Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25.
Dann ab 3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Am 14. Spieltag gastiert der SV Werder Bremen bei uns am Millantor. Und um über diesen Verein oder über ihren Verein zu sprechen, habe ich mir eine neue Stimme eingeladen. Moin, Sina.
Moin.
Ja, schön, dass das geklappt hat und du hier mit uns über den SVW sprichst. Wie gesagt, du bist das erste Mal bei uns und wie wir später sehen werden, ja, in der zweiten Liga haben sich unsere Wege schon vor etwas kürzerer Zeit gekreuzt, aber in der ersten Liga ist es eine ganze Weile her. Und bevor wir da ins Thema einsteigen, doch erstmal ein paar Worte zu dir vielleicht. Wer bist du? Was machst du sonst so? Und warum in deinem Fall der SV Werder Bremen?
Ja, genau. Ich bin Sina, 29 Jahre, bin in Düsseldorf geboren und bin aber irgendwie doch Werder-Fan geworden. So ein bisschen als Kind, als Erfolgsfan gestartet, mit dem Double angefangen quasi und dann bin ich aber auch dabei geblieben. Und ich wohne jetzt schon fast 6 Jahre in Bremen und bin hier Lehrerin und mache aber nebenbei auch ehrenamtliche Fanarbeit bei Werder für die Fanclubs, mache da so Gremienarbeit und befinde mich meistens im Austausch mit der Vereinsführung. Und seit letztem Jahr bin ich auch Mitglied des Stiftungsrats der SV Werder Bremen Stiftung und bin da als Fanvertreterin drin. Und das ist eine super coole Aufgabe. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, aber das macht super viel Spaß, auch im Namen des Vereins quasi tolle Dinge unterstützen zu können. Und genau, dann bin ich noch beim Weserfunk und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Und da bin ich seit ein paar Jahren aktiv und rede da sehr viel über Werder und auch unsere Gegnerinnen.
Das ist auf jeden Fall der Grund, weshalb ich auf dich gestoßen bin, weil ich nach Stimmen gesucht habe, die mit mir über Bremen sprechen. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was ist der Stiftungsrat? Was ist da genau deine Aufgabe?
Genau, also seit den erfolgreichen Jahren, damals als Werder noch Champions League gespielt hat, gibt es die SV Werder Bremen Stiftung und neben der Geschäftsführung dieser Stiftung gibt es dann eben noch den Stiftungsrat, der da beratend tätig ist, beziehungsweise mit den Verantwortlichen der Stiftung auch über die Projekte redet und wir uns angucken, wer hat sich bei uns beworben für Gelder der Stiftung, wer möchte gerne von der Stiftung unterstützt werden und wir entscheiden dann quasi mit der Geschäftsführung, wer da dann quasi Gelder bekommt und wer nicht und besuchen auch mal Projekte und gucken uns die Spielraumprojekte von Werder an. Das ist auch ein Projekt bei Werder, die unterstützend an Schulen zum Beispiel sind und da den Sportunterricht unterstützen und all sowas. Das ist also sehr integrativ in der Stadt, aber auch über regionale Projekte werden da unterstützt. Kann sich quasi jeder bewerben und Geld von der Stiftung anfordern bzw. danach fragen und dann gucken wir uns das an, ob das den Stiftungszwecken entspricht. Ja.
Okay, ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar, auch wenn der Name es schon beinhaltet, mit unserem Kiezhelden-Projekt, also dass sich wirklich auch sehr, wie der Name schon sagt, mehr auf Stadtteilprojekte oder hamburgische Projekte fokussiert, aber auch da werden halt Gelder erlöst, um dem guten Zweck zuzukommen, würde ich es vielleicht so ein bisschen, auch wenn es keine Stiftung ist, so ein bisschen damit vergleichen vielleicht. Gut, dann gehen wir doch mal wirklich ins Thema und ich habe schon angedeutet, in der ersten Liga ist eine ganze Weile her, dass wir uns begegnet sind. Die letzten beiden Begegnungen datieren aus der zweiten Liga in der Spielzeit 21-22 am 12. und am 29. Spieltag. Jeweils trennte man sich 1-1. Insgesamt ist man sich schon 47 Mal begegnet. Das war mir so gar nicht in der Zahl bewusst. Das ist auf jeden Fall von den ganzen Gesprächen, die ich hier für die Saisonvorschau führe, ein sehr hoher Wert. Also ich glaube, die niedrigsten haben hier so Hoffenheim und Leipzig mit 4 Partien. So, das ist so.
Das ist ein Unterschied dann.
Ich wollte gerade sagen, im Vergleich dazu ist das echt viel. Und da müssen wir wirklich in die Bundesliga 10-11 zurückgehen. Am 31. Spieltag konntet ihr bei uns mit 3-1 gewinnen. Die Torschützen damals Bartels, Torrand mit einem Eigentor und dann noch ein Doppelpack von Pizarro. Und ja, vielleicht mal aus Nostalgie-Sicht so ein bisschen die beiden Startaufstellungen. Da kannst du gerne mal so deine Erinnerungen an diese Zeit mit uns teilen. Für St. Pauli standen damals auf dem Platz Pliquet, Lechner, Boll, Lehmann, Taki, Gunesch, Thorand, Asamoah, Bartels und Kruse. Sicherlich auch bei einzelnen Namen vielleicht ein bisschen Parallelen zu sehen. Und bei euch Wiese, Mertesacker, Pasanen, Silvestre, Bargfrede, Wesley, Frings, Fritz, Marin, Pizarro und Wagner.
Tja, da wird man nostalgisch bei den Namen.
Wenn du diese Namen so hörst, was war das für eine Zeit damals aus deiner ganz persönlichen Sicht vielleicht auch?
Boah, ich war da ja noch gar nicht so alt. Also 2011, da war ich also 16, habe ich, glaube ich, noch andere Sachen gemacht als Fußball. Also habe ich auch noch nicht hier gewohnt. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch an diesen Namen erinnern. Und na gut, Wiese ist bei uns in Bremen ja jetzt inzwischen ein rotes Tuch.
Mhm.
Aus verschiedensten Gründen, aber ansonsten diese Startelf, also mit Wesley, muss man auch sagen, da habe ich mir damals das Trikot gekauft, weil der ein Tor gemacht hat und ich fand das so cool und dann habe ich mir direkt das Trikot beflocken lassen und dann war der nach der Saison, glaube ich, auch direkt wieder weg und dann war ich ganz froh, dass der Flock irgendwann durch das viele Waschen dann irgendwann ab war. Also, aber ja, auch bei euch, also Bartels, Kruse, da, die sind ja dann irgendwann noch bei uns gelandet, also das sind schon nette Namen, da verbindet man eigentlich viel Positives. Ich meine, Fritz ist immer noch im Verein. Mertesacker hat jetzt mit unser neues Trikot geleakt. Die sind alle noch eng mit uns verbunden. Das ist dann immer schön.
Ja, absolut. Also so ein bisschen Nostalgie muss ja auch immer sein. Und ich hatte echt, also als ich die Frage gestellt habe, so ein bisschen gedacht, ja, wenn du dann so im Teenager-Alter holt man sich ja vielleicht so das Trikot oder lässt das Trikot beflocken von jemandem, den man gut findet. Aber umso charmanter, dass es dann wirklich jemand ist, der jetzt, also naheliegend wäre ja wahrscheinlich Pizarro gewesen oder so, dass wahrscheinlich damals zu der Zeit viele mit einem Pizarro-Trikot rumgelaufen. Aber
ja.
dass du denn jemanden aussuchst, der dann nur ein Tor erzielt, so erinnert mich ein bisschen daran, dass ich mir damals das Torwart-Trikot, das aktuelle aus der damaligen Saison, geholt habe als Philipp Czauner das Kopfballtor gegen Paderborn gemacht hat, da habe ich mir ein Torwarttrikot geholt, allerdings ohne Flock. Und ja, sind halt so spezielle Momente, weshalb man sich da für sowas entscheidet. Warst du denn sonst jemand, der so eher auf die Spieler geguckt hat oder war es dann schon eher der Verein, der dich begeistert hat?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, das hat sich über die Jahre immer so verändert. Also ich war ein riesiger Diego-Fan. Ich fand ihn so toll. Es war so mein erster Celebrity-Crush, so mit den Haaren. Und dann hat er auch noch so geil gespielt. Und das war so wirklich eine Zeit, wo ich sehr, sehr, sehr fixiert auf diesen Spieler war. Aber ich würde sagen, inzwischen lasse ich mir meine Trikots auch gar nicht mehr beflocken, weil ich sehr weit weg von diesem Personenkult bin, weil das einfach nicht mehr so zu meinem Verständnis von Fußballkultur passt, wie ich sie gerne leben möchte. Mhm. Und deswegen hat sich das über die Jahre, glaube ich, auch nachdem Diego dann weg war, sehr stark Richtung der Verein steht über allem und keine Einzelperson ist so wichtig wie der Verein und das Ganze drumherum entwickelt. Wobei ich sagen muss, Bartels war dann doch auch nochmal so eine Figur, die ich sehr idealisiert habe und mit dem Verein wirklich sehr verbunden habe. Und da habe ich dann auch noch ein Trikot und da bin ich froh, dass der Flock nicht abgeht.
Halt es in Ehren auf jeden Fall. Ja, er ist auf jeden Fall auch einer, der hier bei uns auf St. Pauli einen großen Stellenwert hat, war auch schon mal in einer Live-Sendung von uns hier vom Millanton zu Gast und hat ja dann kurz danach seinen eigenen Gin rausgebracht. Wie sollte der sonst heißen als Gin Bartels? Ich habe leider keine Flasche mehr bekommen, bevor sie ausverkauft war. Musste mal gucken, ob es da wieder eine Neuauflage gibt. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig und irgendwie auch sehr passend zu ihm als Typ. Gut, dass er dann nach Kiel zurückgegangen ist, aus alter Verbundenheit, ist dann auch in Ordnung. Aber wir schweifen ab, würde ich sagen. Dann schauen wir doch mal, du hast ja schon gesagt, so eine damalige Zeit und so. Was haben wir denn seitdem, das ist nun wirklich eine ganze Weile her, was haben wir aus deiner Sicht verpasst? Was musst du uns mitgeben für die kommende Saison? Was müssen wir über Werder Bremen wissen, was wir vielleicht verpasst haben seit dieser Zeit?
Ja gut, ich habe mich jetzt eher auf die Zeit nach der Zweitligasaison quasi fokussiert, also eher so die letzten paar Jahre. Aber seitdem wir jetzt wieder aufgestiegen sind, das ganze Drama mit Markus Anfang und neuem Trainer und Aufstieg habe ich ja bestimmt damals dann doch ein bisschen mitbekommen. Aber seitdem haben wir, wie ich finde, zwei stabile Saisons gespielt, die in der Gesamtbetrachtung als stabil betrachtet werden können. Jetzt, wenn man sich dann die einzelnen Saisons genauer anguckt, und da können wir später nochmal drüber reden, ist dann vielleicht nicht ganz so stabil, aber dass man sagt, okay, damit kann man wirklich aus unserer Sicht zufrieden sein. Gerade die Saison direkt nach dem Wiederaufstieg war für alle, glaube ich, echt begeisternd, weil man reingestartet ist mit sehr großen Erfolgen, mit dem Spiel beim BVB 2-3, mit den 3 Toren innerhalb von 6 Minuten. Das war, glaube ich, so spektakulär, dass man das nie wieder vergessen wird. Also ich war auch im Stadion und das toppt wirklich alles in meiner Gefühlslage. Also wenn man gefragt wird, so was war das krasseste Spiel, was du jemals erlebt hast, dann gibt es, glaube ich, so viele, die da zur Auswahl stehen können, gerade mit dem Aufstieg und ja, auch dem 1-0 in München nach 16 Jahren das erste Mal. Da war ich auch im Stadion, hatte ich auch Glück, dabei gewesen zu sein. Hm. Aber dieses Spiel beim BVB in Dortmund, in diesem Gästeblock zu stehen und 2-0 hinten zu liegen und zu denken, ach Mensch, wir hätten hier echt wenigstens einen Punkt verdient. Und dann diese 3 Tore innerhalb dieser kürzesten Zeit. Also ich glaube, so emotional werde ich nie wieder in meinem Leben sein. Und das war wirklich doch so mit immer wieder diese Ups und Downs nach dem Wiederaufstieg und dann aber trotzdem im Endeffekt 2-mal nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das war wirklich sehr erholsam nach den Jahren, wo man dann doch eigentlich 5 Jahre, 6 Jahre dauerhaft immer Angst hatte. Okay, wir steigen jetzt ab und dann tatsächlich abgestiegen ist. Dann haben
ja,
wir jetzt...
Ja, zumal man sich, wenn ich kurz reingritschen darf, zumal man sich ja eigentlich vor diesem Abstieg eigentlich schon fast sicher wähnte, ne? Und dann hat man halt irgendwie in den letzten Spielen kaum noch Punkte geholt und dadurch ist man dann noch da unten reingerutscht. Ich weiß das selbst das so genau, weil euer Abstieg zusammen mit Schalke eigentlich der Grund war, weshalb dieses Format überhaupt entstanden ist, mit dieser umfassenden Saisonvorschau. Ja, und dieses 3-2 in Dortmund aus eurer Sicht, das haben sicherlich auch viele mitbekommen, weil das ja wirklich ein Freakspiel war, wie man so sagt. Also das ist so ein Ergebnis, was man dann irgendwie zu 90% der Zeit gar nicht erwartet hätte. Also ja, kann ich schon verstehen, dass da die Gefühlslage sehr, sehr überschwänglich war auf jeden Fall.
Ja, genau. Also damals mit der Abstiegssaison, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieltag es war, aber da hatten wir 10 Punkte Abstand zu den Abstiegsplätzen. Und dann hat die örtliche Presse, die Deichstube, hat damals dann schon geschrieben, ja, Abstieg ist durch und wir sind sicher und blabliblub. Und dann ist man später abgestiegen und dann haben natürlich alle geschrien, ah, ihr seid schuld, ihr habt das vorhergesagt. Und ich glaube, da hatten sich alle schon so drauf eingestellt, okay, jetzt die 10 Punkte, damit ist man ja sicher, jetzt müssen wir nur ein paar Mal punkten. Und dann hat man halt gar nicht mehr gepunktet und das war dann im Endeffekt das Problem. Und es war ja auch in den Corona-Jahren, also man hatte gar nicht die Chance, das alles im Stadion mitzuerleben und hat sich dann auch immer gefragt, so ja, was wäre denn gewesen, wenn wir da beim letzten Spieltag oder bei den Spieltagen davor im Stadion hätten sein können und alles gegeben hätten für den Verein, was ja immer möglich ist. Und das hat man sich dann natürlich mal gefragt, aber mit dem direkten Wiederaufstieg war das dann auch ganz schnell wieder vergessen.
Das glaube ich. Aber du wolltest auch eigentlich schon weitermachen in deinem Programm, was wir noch verpasst haben.
Genau, wir haben in letzter Zeit ein paar Sponsorenwechsel gehabt. Das finde ich eigentlich auch aus meiner Perspektive immer ganz interessant, wenn das bei anderen Vereinen passiert. Und zwar haben wir jetzt gar keinen Wiesenhof mehr auf den Trikots. Seit 2 Saisons müsste das jetzt der Fall gewesen sein. Die sind zwar immer noch bei uns mit drin, also die haben immer noch Bandenwerbung und sind immer noch ein Premium-Partner, wie das, glaube ich, so nett genannt wird, aber eben nicht mehr auf den Trikots. Und das erste Trikot nach diesem Trikotsponsorwechsel war das angeblich, also ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe jetzt keine festen Zahlen mehr gefunden, aber das kam aus allen Ecken, dass das dann das meistverkaufte Heimtrikot seit jeher gewesen sein soll. Also Zufall, weiß man nicht. Ich glaube, viele Werder-Fans, die dann doch manchmal einen sehr ausgeprägten Moralkompass haben, fanden Wiesenhof mit den ganzen Skandalen rund um die Tierquälerei, die es da gab, einfach nicht so toll und haben sich in der Zeit eben keine Trikots gekauft, aus Prinzip, was ich auch verstehen kann. Und irgendwann, ich glaube, es ging los bei den Umbro-Trikots, konnte man dann auch mit Aceton den Hauptsponsor nicht mehr oder den Sponsor vorne nicht mehr wegmachen. Bei den Nike-Trikots ging das noch sehr gut. Aber genau, danach haben sich die Leute eben alle dieses Trikot gekauft. Ich persönlich nicht, es war nicht so mein Fall. Es waren in der Mitte getrennt mit 2 verschiedenen Grüntönen, es war nicht so meins. Aber das hat uns natürlich alle sehr gefreut. Und genau, wir sind jetzt auch kein Wohninvest-Weserstadion mehr, sondern im Moment nur noch das Weserstadion. Das finden natürlich gerade alle sehr schön, bangen aber auch darauf oder auf den Moment, wenn der neue Namensgeber vorgestellt wird. Das hat der Verein auch so kommuniziert, dass da aktiv gesucht wird, weil es sind natürlich Einnahmequellen, die stark fehlen. Ich weiß nicht, wie sehr das eben mitbekommen wurde, aber Wohninvest ist insolvent gegangen und kann die Millionen pro Jahr an Werder nicht mehr bezahlen. Und deswegen wird das Stadion eben jetzt auch erstmal wieder Weserstadion heißen. Und wir haben einen neuen Catering-Anbieter beziehungsweise einen neuen Hospitality-Anbieter. Und da bin ich auch schon ganz gespannt, wie das dann zur neuen Saison mit dem Angebot aussieht. Wir haben auch eine neue Bratwurst schon von Goldschmaus. Die finde ich sehr lecker. Kann man empfehlen. Aber ich bin auch gespannt, wie zum Beispiel das vegane und vegetarische Angebot ausgebaut wird, dann zur neuen Saison. Und wir haben am Anfang des Jahres einen Investorendeal, so nennt man das immer plakativ, abgeschlossen. Und da sind jetzt eben in den Verein oder in die KG 8 Personen bzw. Investoren, braucht man auch nicht zu gendern, sind tatsächlich nur Männer, für 18% der Anteile eingestiegen. Dafür haben wir als Verein ungefähr 38 Millionen Euro bekommen. Eine langfristige Haltefrist dieser Anteile und es sind alles Leute, die seit langem mit Werder und der Region verbunden sind. Das heißt, ich glaube, für Werder mit einer sehr kritischen Fanszene hat man da so das Beste rausgeholt, was ging, wenn es um Investitionen und Anteilsverkauf ja angeht. Also unter anderem eben Frank Baumann, unser ehemaliger Leiter Sport, und eine Person aus unserem Aufsichtsrat ist dabei, oder Kurt Zech, ein Bremer Bauunternehmer, ist auch dabei, der auch lange Zeit im Aufsichtsrat saß. Das sind so 3 Namen, die man vielleicht dann auch kennt. Und genau, da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das Geld kann natürlich jeder Verein gut gebrauchen. Aber das war trotzdem natürlich erstmal so, um Gottes Willen. Da kaufen Leute sich in den Verein ein. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft?
Ja, zumal ja, ne? Also würde ich einfach mal jetzt behaupten, ohne da jetzt konkrete Bilder von euch im Kopf zu haben, aber ihr habt euch ja sicherlich auch als Fanszene an den Protesten gegen den Investorendeal der DFL beteiligt, würde ich jetzt einfach mal voraussetzen. Und wenn man dann vor der eigenen Haustür quasi dann sowas Ähnliches erlebt, wobei du jetzt auch schon gesagt hast, dass das ja durchaus eine Kompromisslösung ist, vielleicht mit lokalen Investoren und Leuten, denen, was am Verein liegt, würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, wieder besseren Wissens, dann ist das sicherlich immer was anderes. Aber wie du schon sagst, das Geld kann man gut gebrauchen, dann muss man halt einfach mal abwarten, wie die so ihr Invest selber sehen, wie viel Mitsprache sie da vielleicht irgendwann haben wollen oder ob sie sagen, okay, ja, es ist okay für uns, wenn ihr unser Geld habt, macht da was Vernünftiges mit und dann schauen wir mal. Dann hattest du aber noch einen Punkt mitgebracht, der sich mit Engagement aus der Fanszene und dem Verein selbst beschäftigt. Magst du dazu noch was sagen?
Ja, sehr gern. Also ich habe auch etwas, also was ein bisschen anderes, wie du gerade schon eingeleitet hast, mitgebracht, nämlich das Engagement seit dem 7. Oktober, dem Überfall der Hamas auf Israel. Denn unsere Fanszene ist da sehr, sehr, sehr engagiert. Und ich dachte, das überschneidet sich vielleicht auch ein bisschen mit euch, mit St. Pauli. Und hier werden eben seit dem 7. Oktober immer wieder Spruchbänder in der Kurve hochgezeigt. Aber eben nicht nur das, sondern eben auch konkrete Hilfsangebote gemacht. Es werden Demonstrationen organisiert, Veranstaltungen, bei denen aufgeklärt wird, bei denen für die Leute oder an die Leute gedacht wird, die auch immer noch verschleppt sind. Also dadurch, dass einige unserer Gruppen sehr enge Beziehungen haben zu Gruppen in Israel, gibt es da eben enge Kontakte. Und natürlich sind dann da auch Leute betroffen oder waren Leute betroffen, die dann verschleppt wurden und die Freundinnen hier haben. Und daher ist das hier nochmal eine besondere Sache und deswegen sind da alle sehr engagiert. Der Verein selber macht mit. Wir haben im Moment eine Fahne vor dem Stadion hängen an Erinnerungen an Hirsch Goldberg Polin, der immer noch verschleppt ist als Geisel und wo quasi gesagt wird, bring them home oder bring Hirsch home. Und das wird sich, glaube ich, auch in der nächsten Saison leider nicht ändern, weil die Personen immer noch verschleppt sind. Und ja, das ist immer sehr emotional, aber eine wichtige Geschichte, dass daran erinnert wird, dass da Leute seit jetzt bald 300 Tagen als Geiseln gehalten werden und dass es auch hier in Bremen eben nicht vergessen wird und immer weiter daran erinnert wird, dass diese Leute endlich nach Hause gebracht werden müssen.
Ja, absolut wichtiges Statement und wichtiges Engagement und ja, die Parallele sehe ich auf jeden Fall auch. Unsere Ultras haben ja auch Verbindungen zu Hapoel Tel Aviv unter anderem und ja, sicherlich wichtig, dass man sich da positioniert, wobei das sicherlich auch also allgemein in einer ja, weltlichen Lage, wo es schwierig ist, da Positionen zu beziehen, weil alles irgendwie so miteinander verschwimmt und man nicht genau weiß und gerade in diesem Konflikt ist es halt echt auch schwierig so und von daher müssen wir das gar nicht weiter ausweiten, aber auf jeden Fall gut, dass da Haltung gezeigt wird und sich positioniert wird und gesagt wird, hier, da sind Menschen seit fast einem Jahr nicht mehr, also verschleppt und können nicht nach Hause und ja, dass das nicht vergessen wird, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann hast du ja das Stadion schon so in so Nebensätzen angesprochen und dann können wir ja da vielleicht einfach mal gleich zu kommen oder möchtest du erst so ein bisschen uns noch erzählen, wie es so mit Land und Leuten als Rubrik bestellt ist? Also ich glaube, den Stellenwert des SV Werder Bremen in der Stadt, den kann sich jeder vorstellen, aber vielleicht magst du ja erst zur Fanszene noch ein bisschen was sagen und dann kommen wir auch aufs Stadion zu sprechen.
Ja, genau. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal hierher gekommen bin in diese Stadt und dann am Bahnhof ankam und direkt überall Werder, Werder, Werder über die Fahnen hingen und der ganze Hauptbahnhof direkt schon nach Werder schreit. Also ich glaube, das mit dem Stellenwert ist wirklich fast allen klar, dass Werder Bremen ist und Werder eben auch Bremen. Also es ist so untrennbar miteinander verbunden. Aber das liegt natürlich auch am Stadtstaat. Also das kennt ihr ja vielleicht auch. Mhm. Aber ihr habt ja noch die Konkurrenz im Lande. Das ist dann auch nochmal was anderes. Aber auch mit dem Stadion direkt im Herzen der Stadt. Also das ist sehr, sehr schön hier einfach, wenn man dann auch Werder-Fan ist und hier gerne lebt. Aber genau, unsere aktive Szene. Uns wird ja häufig aus anderen Szenen immer so vorgeworfen, wir hätten zu viele Ultragruppen. Sehe ich jetzt nicht so, weil die auch alle irgendwie ihren eigenen Stellenwert haben. Also wir haben offiziell 7 verschiedene Gruppen und wir haben natürlich auch die offizielle Fanfreundschaft ist vielleicht das falsche Wort, aber die Freundschaft von Infamous Youth mit USP. Da hängen ja häufig auch mal die Fahnen übereinander, wenn da sich besucht wird. Deswegen sind wir natürlich auch eng miteinander verbunden. Und ja, also die Werte unserer Gruppen sind, glaube ich, ganz gängig bekannt und auch ähnlich zu denen von USP, würde ich behaupten. Also wir haben eine sehr linke Fanszene. Hier wird sich sehr engagiert für linke Themen. Und deswegen kann man hier eigentlich ganz gut mit den Gruppen auch sprechen und vielleicht ein Unterschied zu anderen Szenen, wo das alles ein bisschen extremer ist. Aber ja, sonst sind die eigentlich alle ganz nett, würde ich mal sagen.
Ja, definitiv. Also da ist auf jeden Fall eine enge Verbindung, jetzt bestimmt schon seit bald 2 Jahrzehnten, würde ich fast behaupten. Und ich weiß noch, als wir damals beim Auswärtsspiel bei euch waren wir schon etwas früher am Bahnhof und dann kamen eure Ultras auch an und haben unsere Ultras quasi abgeholt und da sieht man sicherlich, oder da ist man irgendwie gemeinsam zum Stadion gelaufen. Das war ein schönes Bild, wie dann auch einfach, ne, abseits der Rivalität, die ja einfach auch aus dem Sport sich ergibt zwischen beiden Vereinen, dass man aber da trotzdem da innerhalb der oder zwischen den beiden Fanszenen da auch ein sehr schönes Miteinander pflegen kann.
Ja, es war dann natürlich auch bezeichnend, dass die beiden Spiele in der zweiten Liga dann ausgerechnet unentschieden endeten, aber also es war sehr freundschaftlich geteilte Punkte, würde ich sagen.
Passt ins Gesamtbild auf jeden Fall, ja. Dann könnten wir noch kurz so ein bisschen auf die Stadt gucken, das schon gesagt, Bremen und Werder, das gehört irgendwie zusammen und andersrum. Nun werden da sicherlich die meisten so die berühmten Sehenswürdigkeiten, weiß ich nicht, Stadtmusikanten und so, und wird man alles kennen, aber gibt es denn irgendwas so, du bist ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren da, gibt es irgendeinen Geheimtipp, wo man so, wenn man schon in Bremen ist, ist ja auch nicht weit von Hamburg, kann man sicherlich auch mal so einen Tag verbringen und dann ist nebenbei auch noch Fußball sozusagen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ach Mensch, da könnte man eigentlich mal noch einen Abstecher hinmachen, jetzt mal abseits der Touristenpfade, sage ich mal.
Ja, also für alle, die Stadtmusikanten noch nicht gesehen haben, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, da kann man sich ein bisschen Glück abholen. Aber meine Warnung an alle, sie sind sehr klein. Ich weiß noch, als ich sie das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, das sind die jetzt, interessant. Also man stellt sich das immer so riesig vor und dann ist es dann doch eher eine relativ kleine Statue, aber damit macht man auch nie was verkehrt. Ja, also gerade hier bietet es sich ja an, dadurch, dass das Stadion einfach so mitten in der Stadt ist, dann noch ins anliegende Viertel zu gehen. Das ist so Gastro-Kulturraum, sehr alternativ, sehr offen. Also da kann gerade St. Pauli-Fans sich, glaube ich, frei bewegen und dann noch ein Bierchen in den verschiedenen Kneipen trinken, einen Rollo von Tandoor essen oder von den anderen Läden. Rollo ist so das Ding hier in Bremen, was man so gegessen haben sollte, wenn es nicht gerade ja Grünkohlzeit ist. Und dann einfach den Weg zum Stadion, einfach, dass man vielleicht aus der City läuft oder vom Bahnhof dann wirklich rüberläuft, weil es einfach die Möglichkeit gibt. In so vielen Fällen hat man ja einfach nicht die Chance, vom Hauptbahnhof zum Stadion zu laufen, weil es einfach zu weit ist. Und hier kann man das theoretisch machen und dann den Deich runter, die Weser entlang, und dann taucht irgendwann das Weserstadion auf. Und das ist einfach sehr schön, wenn man Werder-Fan ist. Ich weiß dann nicht, wie es bei anderen ist, aber einfach diesen Blick zu haben, das macht schon was aus.
Ja, wir sind ein Podcast, aber man konnte, glaube ich, das Leuchten in deinen Augen jetzt auch gerade in deinen Worten mithören. Genau, dann hast du ja das Stadion jetzt auch schon noch einmal angesprochen. Dann kommen wir doch endlich mal dazu, wo wir uns dann im April nächsten Jahres, müsste das dann sein, wenn wir dann im Rückspiel bei euch sind. Kommen wir einfach mal zu so ein paar Fakten und so ein bisschen Historischen, was ich mir so ein bisschen mal rausgeschrieben habe. 42.100 Menschen passen bei euch ins Weserstadion, welchen Beinamen es auch immer jetzt noch bald wieder bekommen wird. So hieß es erstmals 1930, aber schon 1909 wurde da der erste Sportplatz gebaut. Fand ich ganz interessant. Dann hieß es zwischendurch Kampfbahn und wurde auch, da war Sport so ein bisschen Nebensache in den, ja, kann man sich denken, zu welcher Zeit, als dann die Nutzung durch die NSDAP vor allem stattfand. Und dann wurde es aber nach dem Krieg auch für Baseball American Football genutzt. Das war mir auch neu. Und dann 2 Jahre später dann wieder als Weserstadion mit einem Fußballspiel eingeweiht. 1978 wurden diese berühmten Flutlichtmasten installiert. Das wären so ein paar Facts. Und genau, da hattest du ja schon gesagt, 2019 kam dann Wohninvest rein, ist inzwischen wieder weg. Und ja, davor noch wurde es von 2008 bis 2011 zur reinen Fußballarena umgebaut. Was müssen wir denn aus deiner Sicht noch zum Weserstadion wissen? Und du hast ja das Catering schon angesprochen, dann kannst du ja das auch noch ein bisschen mit einfließen lassen, wenn du magst.
Ja, genau. Also das Catering ist bis jetzt noch nicht, steht noch nicht genau. Ich meine, die Saison hat noch nicht angefangen. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht großartig berichten, aber ich werde dann Anfang August kann ich dann einmal Probe essen und kann dann vielleicht auch nochmal Bescheid sagen, wie es dann tatsächlich war. Ansonsten, wie gesagt, die Wurst kann ich empfehlen, die Bratwurst für alle Nicht-Veganerinnen und VegetarierInnen. Die ist jetzt inzwischen sehr lecker und es wird Hakebeck bei uns ausgeschenkt, also kein Becks, obwohl die auch als Sponsor bei uns im Stadion zu sehen sind.
Und das bleibt auch so trotz Sponsor, trotz Catering-Wechsel?
Ja, also der Haupt-Caterer, Hospitality-Anbieter, der ändert sich, aber die lokalen Sponsoren, die da quasi für die Gastro dann zuständig sind, die ändern sich, glaube ich, kaum. Also auch unser Wasser kommt weiterhin von Filsa und Hakebeck bleibt als Bier drin und genau, die Wurst kommt eben von Goldschmaus. Und dann wird es aber ja hoffentlich neue Gerichte geben. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass gerade das Angebot für VegetarierInnen, VeganerInnen angepasst wird, weil früher oder in der letzten Saison auch noch hatten wir kaum Angebote, die sich lohnen. Also es gab eine sehr trockene Falafel, die hätte ich keinem empfohlen, und Brezel und Pommes, aber mehr dann eigentlich auch kaum. Und da hoffe ich, dass es dann eben mehr Auswahl gibt und vor allen Dingen irgendwie eine vegetarische oder vegane Wurst, damit man eben auch den genauen Vergleich hat und gucken kann, okay, hole ich mir jetzt eine fleischige Wurst oder eine vegetarische, vegane Wurst, dann haben, glaube ich, auch die Leute, die vielleicht nicht ausschließlich vegetarisch oder vegan leben, mal die Möglichkeit, sich was anderes zu kaufen als eine trockene Falafel. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier Bier in der englischen Schreibweise vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Und ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, Anreise ist recht entspannt, weil es eben so gut angebunden ist und eben nicht in Niedersachsen irgendwo auf dem Acker. Und deswegen, wenn man pünktlich da sein möchte, kann man auch mit der Bahn anreisen. Direkt vom Bahnhof oder aus der Stadt fährt man da nur ein paar Haltestellen. Ansonsten vielleicht eben zu Fuß oder eher zeitig anreisen, weil die Bahnen dann irgendwann sehr, sehr voll sein werden. Und ansonsten, glaube ich, ist so das Wichtigste für euch, dass wir einen neuen Gästeblock haben. Das ist ja immer so die Sache gewesen.
Ja, absolut.
Der berühmt-berüchtigte Gästeblock im Oberrang. Ich habe ihn mir einmal angeguckt bei leerem Stadion, bei einer Stadionführung und muss sagen, leer ist es voll entspannt. Also ich weiß gar nicht, was man hat, aber ich kann schon verstehen, dass wenn der wirklich voll ist, dass man da nicht so Lust hat. Und genau, dann gibt es für euch neue Eingänge. Ihr seid jetzt Nord, Ecke Süd. Unten sind die Stehplätze, oben drüber sind die Sitzplätze. Sitzplätze sind ein anderer Eingang als die Stehplätze. Also da auf dem Ticket genau gucken, zu welchem Eingang man muss, zu Tor 11 oder Tor 11a. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was dann gesagt wird, wie das Erlebnis in dem neuen Gästeblock ist. Es soll sehr fanfreundlich gestaltet sein. Also man hat sich da wirklich Gedanken gemacht, wie man die Probleme, die man in dem alten Gästeblock hatte, jetzt vermeiden kann. Und der Gästeblock geht wirklich bis nach unten, also der Stehbereich bis auf den Boden, also kein höher gesetzter über einem Tor oder sonstiges. Und versetzte Wellenbrecher, also so der Klassiker, glaube ich, in den Gästeblöcken, nicht mehr komplett mit Wellenbrechern durchgereiht. Und bei Fanszenen, die weniger Leute mitbringen, als jetzt zum Beispiel ihr, kann man auch den unteren Teil des Blockes mit den Sitzschalen ausstatten, also in den oberen Reihen, sodass dann der gesamte Unterbereich nur für die Gäste ist und dann kann oben für den Heimverein, also für Werder-Fans, aufgemacht werden. Das ist dann, glaube ich, ganz praktisch, wenn zum Beispiel Hoffenheim oder Heidenheim auf den Sonntagabend kommt.
Klingt auf jeden Fall so, als hätten sich da Leute Gedanken gemacht, wie man das besser machen kann. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie sich das dann im April dann auch wirklich vor Ort anfühlen wird und werden sicherlich spätestens dann nochmal genau gucken. Aber dann habe ich dich richtig verstanden, weil es zwei verschiedene Eingänge sind, gibt es auch keine Verbindung zwischen Oberrang und Unterrang, also Steh- und Sitzplatzbereich.
Ja. Genau, also man kann sich dann keinen Sitzplatz kaufen und hoffen, dass man noch irgendwie in den Stehbereich kommt. Das funktioniert dann nicht mehr.
Ja, oder andersrum. Also ich weiß es auch von anderen Auswärtsfahrten, dass wir auch gerne mal beschlossen haben, ohne Sitzplatzkarten einfach den Oberrang zu entern. Also das ist dann nicht mehr möglich. Aber dann ja, freuen wir uns auf einen neu gestalteten Stehplatzbereich. Auf jeden Fall in meinem Fall, weil wir immer Stehplatz haben. Ja, wir werden es sehen. Gut, dann könnten wir fortschreiten in unserem Programm hier heute Abend und auf die Baustellen gucken, die Werder deiner Ansicht nach hat. Was hast du uns da mitgebracht? Woran muss der SV Werder Bremen arbeiten in der kommenden Saison?
Ja, das fand ich eine schwierige Frage, weil irgendwie denkt man nach so einer abgeschlossenen Saison, wo man fast Europa geschafft hat, ja, eigentlich ist doch alles top und wir sind super happy und weiter so, das wird schon werden. Aber wenn man dann doch nochmal irgendwie nachdenkt, dann fallen einem dann eben doch nochmal Dinge ein, die vielleicht doch etwas besser werden könnten. Und mein größter Punkt ist tatsächlich die am Anfang der Folge angesprochene Stabilität. Also, dass man nicht nur sagt am Ende der Saison, okay, wir haben jetzt ein gutes Ergebnis, sondern auch wirklich im Verlauf der Saison stabiler bleibt. Wir haben wirklich schlimme Spiele gegen die Aufsteiger gespielt, was euch natürlich entgegenkommen würde. Aber
ich spiele noch 1-1, ist doch klar.
Ja, ich hoffe. Also im Vergleich zu den Spielen letzte Saison wäre das wirklich ein Highlight dann. Weil wir haben wirklich die Punkte gegen Darmstadt gelassen, gegen Heidenheim. Also das war wirklich unschön, wie da tatsächlich gegen die gespielt wurde, wo man sich in dem Moment eigentlich denkt, okay, das sind unsere direkten Konkurrenten, gegen die müssen wir eigentlich die Punkte holen. Und das hat man nicht getan. Und die schmerzen dann eben am Ende der Saison doch sehr, gerade weil Heidenheim uns dann den Platz in Europa geklaut hat quasi. Und deswegen müssen gerade diese Spiele, aber auch der komplette Saisonverlauf einfach weniger Ups und Downs mit reinbringen. Und das kann man nämlich unter anderem durch einen breiteren Kader. Wir sind letztes Jahr dann doch durch Ausfälle sehr ins Schwanken geraten. Dann hatten wir ein paar gesperrte Spieler, die dann dazu geführt haben, dass es irgendwann in der Abwehr eng wurde. Und eben dieses Kompensieren von Ausfällen, da muss, glaube ich, jetzt auf der einen oder anderen Position noch mal ein bisschen nachgelegt werden. Und gerade im Mittelfeld sind wir meiner Meinung nach zwar theoretisch gut aufgestellt, aber wenn dann da mal zwei fehlen oder drei fehlen, dann wird es eben sehr eng. Dann haben wir einen neuen Sportdirektor. Frank Baumann ist ausgeschieden und Clemens Fritz hat für ihn übernommen. Da bin ich einfach mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Das war eine interne Lösung. Man hat sich in der sogenannten Werder-Familie bedient, was bei vielen Leuten kritisch gesehen wird, weil man sich eine externe Lösung lieber vorgestellt hat, was, glaube ich, auch daran liegt, dass man in den letzten Jahren immer ein bisschen mit internen Lösungen gestruggelt hat. Also gerade in den letzten Monaten mit Florian Kohfeldt, der ja eine interne Lösung war, und die Jahre davor hatten wir ja auch immer auf der Trainerposition Leute aus der U23 hochgezogen. Und das sind, glaube ich, die Erfahrungen gewesen, die dazu geführt haben, dass man mit internen Werder-Familienlösungen immer so ein bisschen vorsichtig agiert oder sich vorsichtig freut. Auf der anderen Seite bringt das natürlich auch positive Aspekte mit sich. Es kann jetzt direkt nahtlos übernommen werden. Die Person muss sich nicht einarbeiten. Fritz ist ja jemand, er war damals ja auch in der Startelf bei unserem letzten Erstliga-Duell.
Ja.
Jemand, der so lange im Verein ist, der diesen Verein, glaube ich, wirklich atmet und lebt und die Werte eben auch vertritt und sich eben auch für die Punkte stark macht, die den Verein ausmachen und wichtig sind. Also jetzt gerade auch, was das Thema Leistungszentrum angeht, dass da die Dinge im Fokus liegen, die eben wichtig sind. Oder der Umbau von Platz 11, wo unsere Frauen und die U23 spielen, dass da endlich mal Zug reinkommt und das so umgesetzt wird, dass das eben zu uns passt und da niemand verschütt geht, der vielleicht von jemand anderem nicht, der extern gekommen wäre, nicht gesehen wäre.
Okay, auf jeden Fall einige Aufgaben, die ja auf Clemens Fritz dazukommen. Und und ich kann ja zumindest sagen, wenn ich das ein bisschen beruhigt, diese Stabilität und Breite des Kaders und Defensivarbeit und so. Die hast du nicht exklusiv, diese Baustelle, sage ich mal. Also ja. Wenn die Leute hier chronologisch brav durchgehört haben, haben sie das unter anderem schon bei Borussia Dortmund gehört, die da auch sehr, ja, sehr unzufrieden waren mit den Leistungen teilweise und auch eine Parallele zu euch, ja, jetzt auch auf altgediente oder altverdiente Leute aus dem Verein zurückgegriffen haben, was entscheidende Positionen angeht. Aber wie gesagt, das ist ja alles in einem anderen Segment schon besprochen worden. Gut, liebe Sina, dann könnten wir eigentlich schon zur Abschlussfrage kommen, die da lautet: Welches Reiseutensil sollte der SV Werder Bremen denn in den Koffer packen, damit es eine erfolgreiche Saison wird?
Ja, ich habe das versucht, auch so ein bisschen metaphorisch dann weiter zu beantworten und habe mich für die klassischen Wechselklamotten entschieden. Also, dass man einfach für verschiedene Gegner auch verschiedene Möglichkeiten hat. Ich hatte in den letzten Saisons häufig das Gefühl, dass man oft stur an einem System festgehalten hat, was Ole Werner wahrscheinlich ein bisschen, ja, jetzt aus meinen Worten schlecht dastehen lässt, weil er hat, glaube ich, auch anders versucht, aber man hat trotzdem das Gefühl, gerade wenn es zum Beispiel eben um die Spiele gegen die Aufsteiger geht, dass man da sich einfach auf was festgefahren hat, was dann nicht funktioniert hat, und dann konnte man das auch nicht wieder ausgleichen, auch in keiner zweiten Halbzeit, auch wenn man es vielleicht versucht hat, und dass man sich eben durch diese Wechselklamotten besser auf alle Gegner einstellen kann und nicht nur auf die, die in das, ja, favorisierte System reinpassen. Und das wäre so meine Hoffnung, dass man einfach ein bisschen variabler wird in den Umsetzungen gerade mit vielleicht den Neuverpflichtungen auch. Krühl kommt jetzt aus Österreich. Ich bin gespannt, ob der es schafft, sich hier in die Stammelf zu arbeiten. Keketop von Schalke ist natürlich ein super Talent, was man hier hoffentlich als Dauergast dann weiter behalten kann und den nicht nur weiter vergrößern kann, um ihn dann teuer zu verkaufen. Das wäre natürlich super, wenn er sich hier so heimatlich einlebt und oder zurücklebt. Er kommt ja hier aus der Gegend. Und da bin ich sehr gespannt. Und auch mit unseren Rückkehrern, die ausgeliehen waren, dass man die dann vielleicht wirklich auch ins System einarbeiten kann und dann ja wechselnd immer wieder einbringen kann und dann eben auch Gefahr von der Bank bringen kann.
Okay, wir werden das auf jeden Fall beobachten und sind dann sicherlich am 14. Spieltag, wenn ihr bei uns am Millern-Tor seid, sind wir dann sicherlich schon schlauer oder ihr seid schlauer, wie das bei euch funktioniert hat. Wir sind ja auch noch, wir haben ja auch so unsere Fragezeichen, sage ich mal, die dann noch im Raum stehen, wie das mit der ersten Bundesliga-Saison seit 13 Jahren so vonstatten gehen soll. Aber das wird man alles sehen. Für heute Abend würde ich sagen, danke ich dir erstmal auch für deine Geduld. So viel Transparenz muss sein. Wir hatten ein bisschen Terminüberschneidung oder Terminschwierigkeiten, sagen wir mal so. Und von daher danke dir erstmal für heute und ja, noch eine schöne Sommerpause und ja, man sieht sich in der ersten Liga.
Ja, ich freue mich und ich freue mich auch, wenn das nächste Saison dann auch nochmal so ist.
Das hoffen wir doch sehr und dann ja, danke dir und mach's gut.
Schönen Abend, tschüss.
Ciao.
Und so endet diese Episode von Millern-Ton Meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millernton.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!